Wisst ihr, ich war letztes Jahr mit Marius in der Bibelschule auf Bertenberg. Das ist in der Schweiz, mitten in den Bergen. Ja, und ihr könnt mir glauben, es ist ein wunderschönes Panorama dort. Ich bin da angekommen, dann wurden wir eingeladen zum Essen dort, auf einem riesen Balkon. Und da sieht man unten den See, die Berge auf der anderen Seite. Die schon mal da waren, die wissen, es ist wirklich atemberaubend. Man sieht das und man will gar nicht weiterreden. Die Leute sind am Abend essen, aber du guckst einfach in die Gegend und staunst einfach über die wunderbare Natur, über die Schönheit, die Gott da geschaffen hat, ne? Und die Leute dir gegenüber, du merkst einfach so, irgendwie, die realisieren das alle gar nicht oder die essen einfach ihr Essen, kommen aus der Tür raus, auf den Balkon, setzen sich hin, essen einfach und gehen wieder rein. Und du merkst so, bin ich hier der Einzige, der das überhaupt noch sieht oder was ist denn mit den Leuten los? Und dann früher oder später dämmert es dann einem und einem wird dann klar, dass ja, die Leute sehen das jeden Tag, die haben sich daran gewöhnt. Die gehen jeden Tag 2-3 Mal durch die Tür, sehen jeden Tag dasselbe Panorama und ja, man hat sich einfach an diese wunderbare Schöpfung Gottes gewöhnt und es war so normal. Und ich denke, dass es mit dem Vater Unser bei uns oftmals auch so ist. Im Vater Unser in der Bibel lesen wir so tiefe Wahrheiten, so großartige Wahrheiten über Gott, über uns, über das Evangelium, aber die sind für uns, vor allem für uns Christen, oftmals so normal geworden, dass wir gar nicht mehr drüber staunen, weil man hört das Tag ein, Tag aus. Das Vater Unser ist zu einer Floskel oftmals geworden schon und ja, die Leute wissen gar nicht, was dahinter steckt. Und so wie auch auf Beatenberg dieses atemberaubende Panorama ja zur Normalität geworden ist, so geht es mir oftmals und ich denke mal, bei uns allen ist es so, dass wir oft das Staunen verlernt haben, weil das einfach so normal geworden ist. Ja, wir beginnen heute mit dem Vater Unser. Wir wollen in 8 Predigten durch das Vater Unser gehen. Die klassische Reihe durch die Bergpredigt haben wir damit auch schon abgeschlossen. Ja, und ich darf heute den Anfang machen mit der ersten Predigt über das Vater Unser. Das Vater Unser, das steht nicht einfach so in der Bibel. Irgendwann ist Jesus noch zwischendurch eingefallen. Stimmt, wenn die irgendwann beten wollen, dann muss die ihnen noch was geben. Sondern, ja, das Vater Unser steht genau in der Mitte der Bergpredigt. Ja, das ist das zentrale Schlüsselelement eigentlich auch in der Bergpredigt. Zuvor hat Jesus auch das Leben im Reich Gottes, das Leben mit Gott, ja, die Messlatte dazu so unfassbar hochgesetzt. Er hat ihnen gesagt, hey, liebt eure Feinde. Er hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein. Und jetzt das Vater Unser, das ist die Antwort auf das Schreien der Jünger, die eigentlich fragen, ja, Gott, wie soll denn das gehen? Wie können wir jetzt wirklich unsere Feinde lieben? Wie können wir wirklich dieses perfekte Leben leben? Ja, ich denke, das Vater Unser ist eben diese praktische Antwort auf die Verzweiflung der Jünger. Und Jesus gibt uns hier mit dem Vater Unser auch einen Schlüssel, wie wir überhaupt in diesem Reich Gottes leben können. Ja, und genau da, wo auch wir vielleicht unsere Unfähigkeit einsehen und sagen, ja, ich kann dieses Leben eigentlich gar nicht so leben, wie Gott sich das eigentlich vorstellt, denke ich mal, haben die Jünger das auch eingesehen. In Lukas Evangelium, in Lukas 11, da lesen wir auch davon, dass Jesus ihnen das Vater Unser beibringt. Aber wie kam es dazu? Und zwar, die Jünger haben Jesus gesehen, Jesus ist beten gegangen. Und sie sind irgendwann zu Jesus gegangen und haben, ja, das erste und letzte Mal, dass wir davon lesen, Jesus gebeten, ihnen beizubringen, zu beten. Sonst sehen wir in den Evangelien nirgends eine Stelle, wo die Jünger zu Jesus gehen und sagen, Jesus, lehre uns, wie wir Dämonen austreiben können. Jesus, lehre uns, wie wir Brot vermehren können oder wie auch immer. Aber das erste Mal, dass wir sehen, dass die Jünger zu Jesus kommen und sagen, ja, Jesus, lehre uns, wie wir beten können. Also die haben gemerkt, Jesus hatte etwas, was sie nicht hatten und genau das wollten sie auch von Jesus erfahren. Und danach folgt auch dort eine etwas kürzere, andere Form des Vaterunsers. Genau, Jesus lehrt ihnen dort eben, wie sie beten können. Und jetzt hier aber zurück nochmal in der Bergpredigt, da wo wir jetzt auch das Vaterunser anschauen wollen, sehen wir, wie Jesus den Jüngern ein Modell gibt, wie sie beten können. Zuvor hat Jesus ihnen gesagt, dass sie nicht einfach so plappern sollen wie die Heiden, dass sie nicht einfach irgendwas daherreden sollen. Jesus hat ihnen gesagt, dass es auch nicht auf die Menge der Wörter ankommt, die wir im Gebet von uns geben, damit ein Gebet erhört wird von Gott. Jesus gibt ihnen hier in dem Vater Unser ein Gebet, was wirklich kurz ist, sehr prägnant und inhaltsreich ist. Ja, er sagt ihnen auch, dass sie im Gebet auf jeden Fall ihn nicht manipulieren können, sondern dass es auf die Beziehung zu Gott ankommt. Und vor allem zeigt er ihnen auch, dass in diesem Gebet, ja, dass man sich dort auf Gott ausrichtet, weil die ersten drei der sechs Bitten sind tatsächlich erstmal in die Ausrichtung auf Gott und danach geht es auch erstmal um uns Menschen. Genau, Jesus hat zuvor eben dieses heuchlerische Plappern der Heiden verurteilt und jetzt zeigt er ihnen positiv, was heißt denn das dann jetzt wirklich zu beten? Wie betet man denn jetzt? Und bevor wir halt einsteigen, möchte ich vielleicht auch nochmal kurz definieren, was Gebet ist, weil Sammy hat auf der Jugendfreizeit eine spannende Umfrage gemacht, so was ist stille Zeit, was ist Gebet und so und ihr glaubt mir, da kam alles Mögliche zusammen, obwohl das so die Klassiker des Glaubens sind, ne? Gebet, stille Zeit. Und ich würde gerne das Gebet definieren als ein Akt, in dem wir Gott bitten, das zu tun, was er bereits zu tun verheißen hat. Also im Gebet bitten wir Gott das, was er schon verheißen hat, dass er das tun soll. Einfach mal als Grundlage auch ja, für die Predigt gleich. Und wir werden eben dann auch in den nächsten Wochen dann auch sehen, wie genau das denn jetzt gefüllt wird, wie genau oder was alles in dieser Bergpredigt drin steckt. Und wir werden auch sehen, dass dies wirklich das komplette Leben abdecken wird. Genau, jetzt zunächst möchte ich uns nochmal den Predigttext lesen. Ihr könnt gerne mit aufschlagen, Matthäus 6, Vers 9. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Soweit der Predigttext für heute. Damit werden wir uns heute beschäftigen. Ich möchte aber zunächst auch nochmal beten. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du uns auch heute lehrst, wie wir beten sollen. Ja, wir wünschen uns ganz neu staunen zu dürfen über dein Wort, über dein Evangelium. Vater, danke dafür, dass du uns gezeigt hast, wie wir in dieser Beziehung auch mit dir leben dürfen. Ja, und gebrauche auch diese Predigt, gebrauche die schwachen Worte dazu, dass wir umso mehr verstehen dürfen, ja, worum es im Gebet eigentlich geht, ja, und wie großartig du bist. Amen. Ja, wir wollen uns diesen vier Wörtern in drei Punkten nähern. Eine klassische Drei-Punkte-Predigt ist trotzdem draus geworden. Genau, und zwar wollen wir zunächst erstmal schauen, dass Gott tatsächlich unser Vater ist. Ja, und wir wollen sehen eben, dass die Beziehung, die wir zu Gott haben, eben mehr ist als nur die Vergebung, die wir vielleicht von Gott bekommen haben, mehr ist als, dass Gott uns lebendig gemacht hat, sondern ja, Gott ist unser Vater geworden. Und ja, dazu müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich wir müssen verstehen, wo wir eigentlich hergekommen sind. Vielleicht bist du so wie ich schon immer Christ gewesen in dem Sinne. Es gab nie eine Phase, wo du dich offiziell nicht als Christ bezeichnet hast. Vielleicht bist du schon so lange im Glauben und hast eigentlich schon vergessen, wo wir eigentlich herkommen oder hast du mal vergessen, wer wir eigentlich mal waren. Aber die Bibel, die bezeichnet die Menschen, die nicht mit Gott leben, nicht unbedingt als Kinder Gottes. Das ist ein Begriff, der tatsächlich nur für die Kinder Gottes ist. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 2, Vers 3, wo Paulus schreibt über uns, die wir noch nicht gerettet wurden von Gott. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Ja, die Bibel definiert uns, dass wir vor unserer Bekehrung, bevor wir mit Gott unterwegs waren, Kinder des Zorns waren. Ganz weit davon entfernt, dass wir Kinder Gottes heißen dürften. Vielleicht noch ein bisschen drastischer, wo Jesus selbst die Menschen, die ihn ablehnen, bezeichnet als, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Ja, wir sehen, die Menschen, die nicht mit Gott unterwegs waren, die werden hier nicht als Kinder Gottes bezeichnet, sondern eher ja, genau das Gegenteil, sehr drastisch als ja, den Teufel zum Vater habend, beziehungsweise Kinder des Zorns. Ja, und um zu verstehen, eben was für ein gewaltiges Privileg diese Anrede Vater ist, müssen wir vielleicht auch diese drei Begriffe, die wir oftmals vielleicht auch gerne vermischen, im Evangelium auch auseinanderhalten. Und zwar spricht die Bibel oder vor allem auch in der Theologie sprechen wir immer wieder von Rechtfertigung, von Wiedergeburt und von Adoption. Ich will es nicht zu kompliziert machen, aber in der Rechtfertigung, das ist dieser juristische Akt, das ist da, wo Gott sozusagen Richter ist und uns und wir vor dem Gesetz Gottes schuldig sind. Aber durch Jesus Christus, wenn wir an Jesus glauben, durch das Werk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, sind wir jetzt vor Gott gerechtfertigt und ja, wir bekommen sozusagen die Rechtfertigung zugesprochen und unser Status vor Gott ändert sich dadurch von schuldig zu gerecht. Wir sind nicht mehr schuldig vor Gott. Das ist die Rechtfertigung. Dann gibt es noch die Wiedergeburt. Und das ist jetzt eher der geistliche Akt in dem Sinne. Zuvor waren wir geistlich tot, als wir Gottes Feinde waren oder ja, Kinder des Teufels waren, da waren wir geistlich tot. Aber Gott, er hat uns durch seinen Heiligen Geist lebendig gemacht. Und die Natur, unsere Natur hat sich geändert von tot zu lebendig. Und davon reden wir dann in der Theologie, in der Bibel von ja, der Wiedergeburt. Ja, und im dritten Punkt, den ich gerade angesprochen habe, schon eben in der Adoption, da geht es eher um diesen familiären Akt. Und zwar ist das jetzt mehr auf dieser Beziehungsebene, die wir zu Gott haben. Ja, Gott, er hätte uns vielleicht auch freisprechen können und lebendig machen können, ohne uns in seine Familie aufzunehmen. Aber nein, Gott hat noch viel, viel mehr getan. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Jetzt dürfen wir Gottes Kinder sein. Und das nennt die Bibel oder nennen wir dann auch Adoption. Ja, wir sind Gottes Kinder. Gott hat uns in seine Familie hinein adoptiert. Wir lesen in Johannes 1, Vers 12, Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja, die, die jetzt an Jesus glauben, die glauben, dass das Werk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, die das glauben und für sich in Anspruch nehmen, die dürfen sich jetzt Gottes Kinder nennen und die dürfen Gott als Vater haben. Und genau davon sprechen wir in der Adoption. Ja, die Rechtfertigung ändert unseren Status, die Wiedergeburt ändert unsere Natur, aber die Adoption ändert unsere Familie. Ja, und das ist der Grund, warum wir überhaupt beten dürfen. Eben nicht als Bittsteller, die vor einen Gott oder vor einen Richter kommen, sondern wir kommen als Kinder zu dem Tisch eines Vaters und dürfen jetzt zu dem Vater sprechen. Wir sind zu Hause in dem Haus des Vaters und dürfen jetzt mit unserem Vater ins Gespräch kommen, unseren Vater ja, Bitten vorbringen. Ja, und wir kommen eben zu Gott nicht als solche, die vielleicht hoffen müssen, dass dieser strenge Richter, wenn wir ganz viel Glück haben, uns mal erhört. Nein, eben wir kommen zu Gott als unseren Vater, der möchte, dass seine Kinder zu ihm kommen. Der möchte, dass seine Kinder dem Vater erzählen, wie es ihnen geht und den Vater bitten, vielleicht, was sie gerade benötigen und so nötig haben. Gott möchte, dass wir als Kinder zu unserem Vater kommen. Und ja, und wie ein normaler Vater sich über jedes Wort freut, was ein Kind in Ehrlichkeit und mit Liebe ihm vorträgt, ja, so freut sich auch unser Gott, so freut sich unser Vater im Himmel ja, über jedes Gebet, was wir zu ihm bringen, in Ehrlichkeit und ja, in Liebe zu ihm. Ja, und jetzt hat sich eben diese Perspektive komplett verändert. Es ist natürlich nicht selbstverständlich, dass wir Gott Vater nennen dürfen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, viele, oder für mich war das so, ich bin so groß geworden, ich habe immer so gehört, dass man so betet Vater oder mein Vater im Himmel und dann beten wir einfach drauf los. Ich bin so groß geworden. Es gab nie eine Phase, also in der Jugendzeit war mir dann langsam klar, stimmt, ich bin eigentlich Gottes Feind und das ist nicht einfach mein Vater. Und so geht es vielleicht uns auch. Für uns ist es so selbstverständlich geworden, dass wir Gott einfach als unseren Vater bezeichnen, dass ja, wir sind Gottes Kinder, Gott ist unser Vater, alle sind christlich, alles ist gut um uns herum. Aber nee, so ist es nicht. Und vor allem diese Bezeichnung, Gott überhaupt Vater nennen zu dürfen, das war zu der Zeit Jesu ja revolutionär. Im ganzen Alten Testament wurde Gott eigentlich nur 14 Mal als Vater bezeichnet und dann auch er, dass ganz Israel sozusagen Gott als den Vater sehen durfte. Und das tatsächlich nur 14 Mal. Und eben nur auf die ganze Nation Israel ja, bezogen. Aber jetzt kommt Jesus auf die Bühne, jetzt läuft Jesus sozusagen durch Israel und sagt, Gott ist mein Vater und ihr dürft jetzt auch diesen Gott als euren persönlichen Vater anrufen. Jesus, er hat in all seinen Gebeten, wo er immer wieder mit dem Vater gesprochen hat, nie ein anderes Wort gebraucht als Vater sozusagen, ja sein Vater, immer wieder als den Vater angesprochen. Und das war tatsächlich revolutionär. Und wir sehen das sogar ja, über 60 Mal, dass Jesus das verwendet hat in Bezug auf Gott als den Vater. Und das ist halt eben viel, viel mehr als diese 14 Mal, wo Israel als ganze Nation ihren Gott als den Vater ja, bezeichnen konnte. Ja, niemand hat in der ganzen Geschichte Israels persönlich diesen Gott Jehova, diesen Gott Jahwe so ansprechen dürfen. Und jetzt kommt Jesus und der sagt einfach, ja, Vater zu dem Gott. Ja, dieser Name, gerade im Alten Testament, der wurde wirklich sehr vorsichtig angefasst. Keiner wollte einfach so Jahwe in den Mund nehmen, weil die Angst hatten. Gott, der war so weit entfernt von Israel. Sie hatten nicht diese persönliche Beziehung. Sie hatten eine gute, vielleicht auch aber eine heilige Scheu vor diesem Gott. Keiner hätte sich getraut, ihn Vater zu nennen oder Abba zu nennen. Und Jesus, er benutzt immer wieder dieses aramäische Wort, ne, aber, was auch übersetzt werden kann mit Papa oder vielleicht auch salopp als Daddy übersetzt werden kann. Jesus, er hat immer wieder seinen Vater so bezeichnet, wie ein kleines Kind, was sein Vater als, ja, sein Vater Daddy nennt. Und das sogar wahrscheinlich bis zum Tod hat Jesus auch seinen natürlichen Vater so genannt. Er hat seinen natürlichen Vater Abba genannt und dann aber auch den Gott, der im Himmel ist, auch Abba genannt. Ja, vielleicht fragt ihr euch ganz kurz auch, warum jetzt Aramäisch? Also Jesus, die Alltagssprache, die sie damals gesprochen haben, die war Aramäisch, die haben Aramäisch geredet. Aber später, als dann Matthäus irgendwann sein Evangelium geschrieben hat, die haben es dann irgendwann auf Griechisch geschrieben. Die Alltagssprache, wie die Leute geredet haben, das war Aramäisch. Und da kommt dieses Wort Abba her. Ein Wort, was man ganz leicht aussprechen kann, Abba hört sich an wie Papa. Also jedes kleine Kind kann das schnell aussprechen. Ne? Da kommt das her. Und weil das halt auch so eindrücklich war, haben dann auch hat zum Beispiel auch Paulus in Römer 8,15 oder Galater 4,6 das auch geschrieben. Da lese ich mal, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unser Herz, der da ruft, Abba, lieber Vater. Also die haben das Wort Abba sogar drin gelassen, das aramäische Wort in den Übersetzungen, weil das halt so eindrücklich war, so neu war, dass man Gott Abba nennen darf. Man darf Gott einfach Papa nennen. Es war ein Schock für die Juden. Ja, und wenn Beten also bedeutet, Gott zu bitten, dass er seine Versprechen halten soll, dann ist die Adoption, die wir erfahren durften durch Gott, ja unsere offizielle Berechtigung dazu, Gott tatsächlich das bitten zu dürfen, dass er seine Verheißungen auf uns auch ja, in Erfüllung lassen kommen soll. Wir als Kinder haben jetzt diesen Anspruch auf das Erbe. Wir als Kinder haben jetzt die Zusage Gottes, dass er unsere Gebete erhören will als seine Kinder. Ja, und das heißt auch ganz konkret, dass wir all die Forderungen, die wir zum Beispiel auch in der Bergpredigt lesen, all die Forderungen, die wir für das Leben im Hier und Jetzt haben, dass wir die auch tatsächlich einfach zu einem Gebet formulieren dürfen und damit zu Gott kommen dürfen. Wir dürfen zu Gott kommen und sagen, ja Gott, du hast gesagt, dass wir sanftmütig sein sollen, dass die Sanftmütigen das Reich Gottes erben werden, aber ich bin nicht so sanftmütig, ich kann das nicht von mir selber aus tun. Deshalb bitte ich dich als dein Kind, mach dieses Versprechen wahr in meinem Leben. Lass mich wirklich diese Sanftmut leben und lass mich diese Sanftmut leben, die dich dann auch verherrlicht. Zeig mir doch, was es heißt, so sanftmütig zu sein. Also wir dürfen einfach diese Verheißungen oder ja, die Sachen, die Gott auch uns gebietet in seinem Wort, vor allem auch in der Bergpredigt, dürfen wir auch als Gebet wieder zu Gott formulieren und sagen, ja, lieber Vater, schenk uns das doch, dass wir das tatsächlich so leben können. Ja, wir dürfen zu Gott kommen mit einem kindlichen Vertrauen. Nicht, weil wir uns auf unsere eigenen Fähigkeiten verlassen, nicht, weil wir denken, wir können es, wir wissen, wie es geht, sondern ja, wir vertrauen darauf, dass Gott seine Versprechen halten wird und sie in unserem Leben ja, ausführen wird. Und genau auch in Matthäus 7, davor hatte ich vor ein paar Wochen sogar gepredigt, da sagt Jesus selber sogar, oder gibt dieses Beispiel so, selbst wenn ein Kind zu einem Vater kommen würde und sagen, Vater, gib mir doch bitte einen Fisch, dann wird der Vater ihm auch nicht einen Stein zu essen geben. Und das bezieht Jesus auch auf sich selber und sagt, umso mehr dürft ihr zu eurem Gott kommen, umso mehr dürft ihr zu eurem Vater kommen und ihn bitten und er wird euch doch umso mehr was Gutes geben. Wenn sogar ihr Menschen, die ihr sündig seid, die ihr eigentlich auch schlecht seid, selbst ihr würdet eurem Kind nicht einen Stein zu essen geben, wenn er einen Fisch haben will, um wie viel mehr wird Gott als himmlischer Vater uns das geben, was wir wirklich brauchen. Ja, ich kann mir vorstellen, aber dass der eine oder andere sich denkt, so, ja, aber so kumpelhaft dürfen wir jetzt aber auch nicht mit Gott umgehen. Ihn jetzt einfach Papa nennen, ist auch komisch, am besten auch Daddy, das klingt ja schon wirklich respektlos. Und ich kann es auch absolut nachvollziehen, weil dieses kindliche Vertrauen, was eben bei Abba durchscheint, also das Wort kann man nicht eins zu eins übersetzen, wie bei uns mit Papa, weil Papa ist eher so eine, das sagen kleine Kinder zu ihrem Vater. Aber dieses Aber, was auch damals verwendet wurde, das war ein Wort, was wahrscheinlich das ganze Leben lang von einem Sohn zum Vater verwendet wurde. In einer Gesellschaft, wo man auf jeden Fall auch Respekt hatte vor Älteren, vor allem vor seinem eigenen Vater. Und dementsprechend schiebt auch Jesus direkt auch hier hinterher. Wie sollen wir beten? Nicht einfach nur Aber, nicht einfach nur Daddy, sondern Daddy im Himmel. Und ich glaube, das soll auf jeden Fall diese Schieflage direkt auch wieder korrigieren. Und er fügt eben dieses Wort hinzu, im Himmel. Also unser Vater im Himmel. Das soll dieses vielleicht theologische Gegengewicht sein, wo wir vielleicht zu salopp werden könnten, wo wir vielleicht zu respektlos mit Gott umgehen könnten, sagt er direkt, hey, ihr habt eine wirklich vertraute Beziehung, eine kindliche Beziehung zu eurem Vater im Himmel, aber er ist im Himmel, das dürft ihr auf jeden Fall nicht vergessen. Es ist ein großer Unterschied. Er ist der Heilige, er ist der Erhabene, er ist der Souveräne, der über alles herrscht. Er ist nicht so wie du, er ist nicht so wie ich. Gott ist im Himmel und das vergiss bitte nicht. Ja, Gottes Gedanken, die sind viel höher als unsere Gedanken, sagt er. Ja, er ist, vor dem die Engel ihre Angesichter verbergen und rufen, heilig, 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 so wie wir es auch gerade singen durften. Ja, und diese wunderbare Größe, die können wir nur bestaunen. Wir dürfen jeden Morgen neu aufstehen und drüber nachdenken und uns darüber freuen, dass dieser souveräne, heilige, großartige Gott im Himmel ist und uns seine Liebe schenkt. Nicht wir haben uns zu seinen Kindern gemacht, sondern er selber hat sich zu unserem Vater gemacht. Das ist ja bei der Adoption so, dass die Kinder sich unbedingt aussuchen dürfen, wer ihr Dad wird, sondern die Eltern dürfen sich zu den Eltern machen von den Kindern. Und so war es auch bei Gott. Gott hat sich zu unserem Vater gemacht. Nicht wir haben gesagt, okay, der Gott gefällt mir, ich werde ja zu seinem Kind, sondern Gott hat uns zu seinem Kind gemacht. Ja, und dieser Gott in seiner reinen und treuen Vaterliebe, er denkt an uns. Er schenkt uns jeden Tag aufs Neue seine Gnade, seine Liebe, seine Geduld. Und dieser Gott, er ist immer bei uns. Seine Hand liegt immer auf uns. Und er hört auch nie auf, über uns zu wachen. Und das ist auch diese geniale Spannung im Gebet. Wir haben einen sehr vertrauten Zugang zu Gott und dürfen ihn deshalb auch Vater nennen und dürfen auf der anderen Seite auch wissen, dass er tatsächlich das majestätischste Wesen im ganzen Universum ist. Und deshalb auch diese Anmerkung im Himmel. Wir haben einen Vater im Himmel. Wir haben die vertraute Beziehung zu ihm, wissen aber, dass er der Gott von allem ist im Himmel. Deshalb dürfen wir als Kinder vor diesen König treten, vor diesem Gott treten und dürfen mit diesem kindlichen Vertrauen in heiliger Ehrfurcht zu ihm kommen. Ja, deshalb haben wir eben auch diese Verse, ne, wo steht, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Ja, und diese Erkenntnis der Größe Gottes, die soll uns nicht zum Schweigen bringen, die soll uns jetzt nicht so in so eine Ehrfurcht stellen, wo wir komplett in Schockstarre sind, sondern es soll uns gerade dazu befreien, dass wir umso freier zu Gott kommen und umso lieber ihm all unsere Wünsche bringen, umso lieber ihm all unser Anliegen bringen, weil wir wissen, wir haben einen Gott, der gerne hört, der gerne will, dass wir mit all unseren Anliegen zu ihm kommen. Aber oftmals ist es halt so, dass wir ja entweder nicht wissen, wie groß Gott ist oder wir geben es oftmals einfach auf zu beten und kommen einfach nicht mehr zu Gott. Wir vergessen, dass Gott unsere Gebete hören will, dass er wirklich großartige Dinge tun will in dieser Welt. Aber wir vergessen das Beten und lassen das oft dann einfach sein und beten dann nicht mehr. Aber wenn unser Vater wirklich dieser allmächtige König ist, warum sind dann unsere Gebete oftmals so blass und so klein? Warum beten wir so wenig zu diesem Gott, der gerne unsere Gebete hören will? Ja, und ich denke eben, dass die größte Gefahr tatsächlich darin besteht, dass wir weiß nicht, ob wir aus Angst vor Enttäuschung oder weil wir Gott einfach zu klein halten, einfach aufgeben zu beten und deshalb gar nicht mit dem Gebet nachkommen. Wir denken entweder so, ja, irgendwie bringt das auch nichts, meine Erfahrung hat da jetzt auch nicht so viel Großes hervorgebracht. Ich glaube, dass ich brauche nicht beten. Und so starten wir in den Tag und beten nicht wirklich. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir vielleicht gerade Bereiche in unserem Leben nochmal unter die Lupe nehmen und gucken, wo wir aufgehört haben, wirklich zu beten, wo wir vielleicht feststellen, so eigentlich habe ich komplett aufgehört zu beten für meine ungläubige Verwandtschaft oder für eine Krankheit, wofür ich eigentlich beten dürfte. Vielleicht habe ich aufgehört, einfach ja, diesen wunderbaren großen Gott im Auge zu behalten und ja, lebe einfach mein Leben so dahin, weil ich einfach aufgehört habe, daran zu vertrauen, dass dieser große Gott tatsächlich hören will, was uns beschäftigt und tatsächlich uns geben will. Er will uns keinen Stein geben, nein, er sagt, er wird sogar, wenn die irdischen Väter den Kindern einen Fisch geben als einen Stein. Und wie viel mehr wird er uns Gutes schenken? Und daran dürfen wir festhalten. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, wie gesagt, diese Bereiche vielleicht nochmal neu unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, wo habe ich es aufgegeben zu beten? Wo habe ich aufgegeben, tatsächlich ja auf Knien, um gewisse Sachen zu ringen? Ja, und ich möchte uns auch dazu ermutigen, dass wir tatsächlich das im Blick nehmen, was auch Gott tatsächlich im Blick nimmt, ne? Dass wir dafür beten, wofür Gott auch beten will. Dass wir vielleicht nicht nur beten, dass Gott uns jetzt die Schmerzen lindert, sondern auch beten, dass Gott uns vielleicht in dieser Krankheit Geduld schenkt, in dieser Krankheit unser Vertrauen stärkt und alles, was da vielleicht mit dazugehört, dass Gott eben, also dass wir groß denken, dass wir groß träumen, dass Gott die Gebete auch erhört. Wenn es jemandem schlecht geht, nicht einmal bitten, ja Gott, nimm das weg von ihm und das war's, sondern wir dürfen beten, dass Gott eben daraus noch viel mehr macht. Ne? Dass Gott einer Person, die gerade vielleicht durch Leid geht, nicht einmal das Leid wegnimmt, sondern eben sein Vertrauen stärken kann, ihn zum Zeugnis setzt für andere Menschen und so weiter. Wir dürfen größer denken, als wir vielleicht oftmals denken. Und ich denke mal, gerade hier kann man sagen, so wie Jakobus auch gesagt hat, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ich glaube, oftmals ist vielleicht unser Vertrauen so klein, oftmals ist unsere Hoffnung so klein, weil wir einfach gar nicht darum bitten, weil wir gar nicht erwarten, dass Gott tatsächlich in diese Situation reinsprechen kann. Und deshalb, ja, wir das einfach aus eigener Kraft versuchen oder kurz mal beten, ja, nimm die Krankheit weg, Gott, danke, Amen. Ja. Deshalb, ja, nimm dir vielleicht für diese Woche vor, ganz bewusst für einen so einen hoffnungslosen Punkt in deinem Leben zu beten. Formuliere dieses Gebet nicht vielleicht als vagen Wunsch, sondern als eine kühne Bitte, den du deinem allmächtigen Vater ja bringen willst, damit er sich verherrlicht durch dich oder durch andere Christen in deinem Umfeld. Ja, sag, dass dein Vater im Himmel größer ist als dieses Problem und bitte ihn, dass er da eingreift, damit sein Name groß gemacht wird in dieser Welt. Ja, und als dritten Punkt sagt Jesus hier nicht mein Vater, sondern er sagt unser Vater. Und damit macht Jesus klar, dass wir alle Teil einer größeren Familie sind. Es ist ein Familiengebet. Es ist unsere gemeinsame Identität. Und das ist eine gemeinsame Not, die das Volk Gottes immer wieder zu Gott bringt. Es geht nicht immer nur um dich und mich, sondern wir sind eine große Familie. Wir sind die Kinder Gottes. Wir sind die Familie Gottes. Und deshalb auch die Ermutigung zum Ende, dass wir tatsächlich umso mehr auch gemeinsam beten, dass wir gemeinsam unser Blick auf Gott richten, gemeinsam unsere Prioritäten im Alltag korrigieren und eben auf Gottes Prioritäten blicken. Und dieses unser Vater im Himmel, ja, das zwingt uns, dass ich tatsächlich auch für einen Bruder bete, der oftmals nervig ist. Das zwingt mich dazu, dass ich im Hauskreis vielleicht mit Leuten gemeinsam dieselben Anliegen zu Gott bringe, der mir gerade eher ein Dorn im Fleisch ist. Und ja, das vereint uns am Ende des Tages. Das hilft uns auch, vielleicht über meinen eigenen Tellerrand hinaus zu blicken. Es hilft mir vielleicht auch, mit Personen zusammen zu sein, die eine ganz andere politische Meinung haben oder ganz anders denken in so vielen verschiedenen Bereichen des Lebens. Aber Gebet, vor allem das gemeinsame Gebet und das gemeinsame Ausrichten auf Gott, es vereint uns als die Familie. Es macht uns wirklich zu Brüdern und Schwestern, weil wir gemeinsam für das bitten, was Gott am Herzen liegt. Und ja, ich glaube, am Ende bricht das auch unseren Stolz, weil wir tatsächlich eingestehen müssen und gemeinsam vor Gott kommen und sagen, ja Gott, wir schaffen das nicht, wir als Gemeinde, wir als dein Leib Christi, wir kommen da und da nicht hinterher, hilf uns bitte in dieser Situation, wir brauchen dich. Und ich denke mal, genau das schweißt uns umso mehr als echte Familie Gottes auch zusammen. Ja, das gemeinsame Gebet offenbart unsere Abhängigkeit Gott gegenüber. Und ich denke mal, dass wir als Gemeinde umso mehr auch gemeinsam beten dürfen. Ja, natürlich in verschiedenen Formen, dazu gleich mehr, aber wir als Gemeinde dürfen gemeinsam beten, weil wenn wir es eben nicht machen, wenn jeder sein eigenes Ding durchzieht, ich glaube, wir als Gemeinde müssen die Anliegen vor Gott bringen, weil wir damit gemeinsam Gott sagen, ja Gott, wir brauchen dich, wir schaffen das nicht, wir haben das und das Anliegen auch vielleicht als Gemeinde oder als Hauskreis oder in der Zweierschaft, aber wir wollen das gemeinsam zu Gott bringen, weil wir wissen, dass nur Gott tatsächlich unser Leben verändern kann, dass nur Gott tatsächlich eingreifen kann in diesen jeweiligen Situationen. Wir haben es auch auf der Jugendfreizeit sehr stark, glaube ich, erlebt. Die dabei waren, die wissen das. Wenn wir am Ende unserer Kraft sind, wenn wir am Ende unserer vielleicht auch Weisheit sind, ja, dann kommen wir alle gemeinsam zu Gott und wollen einfach Gott bitten, dass er eingreift, dass Gott wirkt, weil wir einfach erkennen können, wir können in unserer Hilflosigkeit nicht weitergehen. Und ja, ich fand, das war so einprägsam für mich, einfach zu erkennen, wenn wir wirklich am Ende mit unserer Weisheit sind, mit unseren Fähigkeiten, mit allem, was uns einfällt, was man machen könnte, dann kommt man wirklich zu Gott im Gebet und bringt ihm alles und hofft, dass er eingreift, dieser souveräne, großartige Gott. Ja, und deshalb möchte ich uns ermutigen, auch ganz praktisch eben dieses Unser Vater gemeinsam zu beten. Das kann natürlich sein, dass man die Gebete, die wir im Gottesdienst beten, vielleicht viel bewusster mitbetet. Dass es nicht einfach das Standardprogramm ist, was am Sonntag passiert. Ja, da betet halt einer, okay, Amen, nächstes Lied. Sondern ja, dass man die Gebete bewusst mitbetet. Als Gemeinde bitten wir die Gebete zu Gott, dass wir vielleicht die Zweierschaften oder die Kleingruppen, die wir haben, die Rechenschaftsbeziehungen, dass man da umso mehr gemeinsam diesen lieben himmlischen Vater anruft, sich vereint als Familie, um zu Gott zu beten. Auch die anderen Veranstaltungen, die wir sonst so in der Gemeinde haben, ne, den Abendgottesdienst, 55-Plus-Kreis oder Bibelstunde, überall gibt es auch Zeiten, wo wir gemeinsam beten. So. Aber oftmals hat man das Gefühl, dass es einfach noch ein Anhängsel, das muss man noch dazu packen, weil sonst ist es nicht rund. Aber dass man das bewusster, lieber macht und ja, sich dort vereint, um vor Gott zu kommen. Ich denke mal, was uns oftmals hindert, ist einfach, dass wir sehr allergisch sind gegen unsere Hilflosigkeit. Und das ist ein großes Problem. Wir denken immer so, wir wollen unsere Hilflosigkeit nicht offenbaren. Wir wollen als Einzelperson, vielleicht der Gruppe, das nicht offenbaren oder auch als ganze Gruppe das nicht zugeben, dass wir in gewissen Situationen hilflos sind. Aber wir müssen halt wirklich diese Allergie aus unserem Leben beseitigen, weil wenn wir nicht offen mit unserer Hilflosigkeit, mit unserer Schwäche zu Gott kommen, dann berauben wir uns eines riesigen Segens in unserem Leben, als Gemeinde, aber natürlich auch persönlich oder in diesen Zweierschaften und so. Und genau deshalb, denke ich, dürfen wir umso mehr staunen über Gottes Größe, über das Evangelium. Wir dürfen uns auch unsere eigene Schwachheit immer wieder vor Augen führen und wissen, ich habe da einen liebenden Vater, der im Himmel ist, der über allem steht, und zu dem dürfen wir kommen, zu dem dürfen wir uns vereinen und so zu unserem Vater kommen. Ich denke mal, uns geht das tatsächlich so, wie vielleicht den Leuten in Beatenberg, die das jeden Tag gesehen haben, diese schöne Bergkulisse, die einfach nicht mehr realisieren, dass es wirklich so schön ist und so krass ist und dass es so Hammer ist, dass man dieses Bergpanorama da hat. Wenn ihr es erleben wollt, fahrt echt dahin, es lohnt sich. Aber deshalb war mein Wunsch, dass wir wirklich vielleicht nochmal ganz neu auch über diesen Gott staunen dürfen. Und ich möchte ein Zitat vorlesen von Paul Tripp, was ich sehr einprägsam fand und damit dann auch enden und in eine Gebetsgemeinschaft gehen. Und zwar schreibt er: Wir können nichts Wichtigeres tun, als an jedem Morgen unseres Lebens mit der Erinnerung daran aufwachen, dass der eine, der alles Bestehende erschaffen hat und lenkt, sich aus Gnade zu unserem Vater gemacht hat. Er denkt an jedem Tag von uns mit reiner und treuer Vaterliebe. Er handelt an uns mit der schenkenden, versorgenden, unterweisenden, geduldigen und vergebenden Liebe eines perfekten Vaters. Er ist immer bei uns. Seine Hand liegt immer auf uns. Er hört nie auf, über uns zu wachen. Sein Herz ist immer für uns. Er arbeitet zu aller Zeit daran, seine Pläne für uns und durch uns zu vollenden. Er trägt unsere Lasten und erleichtert unsere Bürde. Er ist dein Gott, dein Retter, dein Freund, dein Vater. Nichts kann jemals wieder so sein wie früher, denn jetzt lebst du im Haus des Vaters, wo jeder Raum von seiner herrlichen Gnade geschmückt ist. Amen.